Wir tauchen heute noch einmal in die Geschichte von Mose ein, aber ich werde euch etwas schuldig bleiben. Ich habe natürlich angesichts der tragischen Situation, dem Ereignis, den Schwerpunkt verlagert und werde das dann an einer anderen Stelle nachholen. Meine Gedanken kreisen dann natürlich um dieses Ereignis und was gibt es für eine gebührende Antwort? Was möchte Jesus, was möchte der lebendige Gott in diese ganz konkrete Situation hineinsprechen? Und ich würde den Schwerpunkt hat sich dann verlagert eben nach Trost, Beistand, aber auch Hoffnung. Ich habe in meinem Leben viel, viel Schönes erlebt, aber auch ganz, ganz tragische Momente. Und die brennen sich dann ein. Ich war schon einmal hier vor der Gemeinde. Es ist jetzt einige Jahrzehnte zurück, als die Nachricht kam, dass Rolf von euch mit 28 Jahren als Familienvater mit dem Motorrad tödlich verunglückt ist. Ich sehe mich heute noch hier stehen, in Tränen aufgelöst. Und so ging das im Leben weiter. Ich denke an einen Pastorenkollegen, der erblindete, vollständig blind wurde und seine Frau noch in junger Ehe mit einem zweijährigen Sohn, die Frau an Krebs erkrankte und dann starb. Eine der schwierigsten Beerdigungen, die ich überhaupt je erlebt habe. Oder ich denke an einen Pastorenkollegen, wo die 17-jährige Tochter sinnlos einfach im blühenden Alter als Gymnasiastin ermordet wurde. Und so gibt es noch einige solche ganz schwere Ereignisse. Und ja, neben Schönen ist eben auch diese Seite des Lebens da. Ich möchte heute nicht auf die Warum-Frage eingehen, aber ich möchte es in einen größeren Zusammenhang stellen und doch diesen lebendigen Gott uns vor Augen stellen. So mit dem Grundgedanken, wir liegen ihm am Herzen. Und Gott hat einen Plan, er hat noch einen größeren Plan, als dass wir uns das überhaupt vorstellen können. Und so tauchen wir jetzt doch ein in die Geschichte von Mose, weil dieser Gedanke, dieser erste Gedanke passt eigentlich sehr gut dazu. Das Volk Israel war ja in einem schrecklichen Zustand. Das möchte ich euch einfach noch einmal in Erinnerung rufen. Die alle Jungs waren bedroht, die Ägypter wurden aufgerufen, ergreift sie, wenn ihr sie findet, und werft sie in den Nil. Sie wurden mit harter Arbeit bedrückt. Es war einfach eigentlich ein unbeschreiblicher Zustand, dieses Volk. Und dieses Volk hat dann zu Gott geschrien, ihn wirklich angerufen. Und sie schrien um Hilfe, 2. Mose 2, 23, dieser Text, der mir einfach eingefahren ist. Und ihre Klagen, ihr Schreien drang zu Gott. Er hat es erhört. Er hat darauf reagiert, er hörte ihr Schreien, erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham und Jakob geschlossen hatte. Und er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Er kümmerte sich um sie. Damals war es ja so, dass Gott das große Hindernis, das im Wege stand, auf die Seite räumte. Und dieser Gedanke hat mich dann einfach so erfasst. Gott ist fähig, auch das größte Hindernis zu beseitigen, das sich vor unserem Leben auftürmt. Für das Volk Ägypten für die Israeliten waren es die Ägypter, eine Weltmacht. Sie hatten keine Chance, diese Weltmacht zu besiegen. Sie hatten keine Möglichkeit, sich selber zu befreien. Und dann greift dieser lebendige Gott ein und zwingt eine Weltmacht einfach auf die Knie, dass sie zuletzt sagen, geht, geht. Verlasst euch. Und für Israel öffnete sich eine neue Zukunft. Für Israel öffnete sich eine neue Perspektive. Und dieses Bild, dass Gott einfach Hindernis auf die Seite räumt, dass Gott eingreifen kann, sogar eine Weltmacht, die unbesiegbar schien für Israel, auf die Knie zwingt, ist für uns eine Illustration. Eine Illustration, Gott kann, Gott ist nicht überfordert. Und hier in dieser Situation spürt man, Gott lag das Volk Israel am Herzen. Das hat mich einfach so bewegt. Es war ihm nicht gleichgültig. Und ich möchte uns sagen, wir liegen Gott am Herzen. Für uns heißt das, deshalb sandte er seinen Sohn Jesus. Wir sagen, er ist der Retter, der Erlöser. Er ist die Antwort Gottes auf unsere Nöte, auf unsere Schwierigkeiten. Ja, so wie das Volk Israel damals Gottes Eigentum war, so sind Menschen, die zu Jesus finden werden, sein Volk genannt. Aber noch persönlicher, sein Eigentum. Sie werden Kinder Gottes genannt. Ja, noch stärker, Freunde Gottes. Eigentlich wollte ich heute den Schwerpunkt setzen, dass das Volk Israel in die Freiheit kam, dann am Sinai mit Gott einen Bund schloss und dort gibt es diese Begebenheit, wo Mose ihn einfach wo sichtbar wird, wie stark Gott mit diesem Volk ein persönliches Verhältnis hatte. Nicht so ein distanzierter, da ist dieser Gott mehr oder weniger unbekannt, unnahbar, man weiß nicht so richtig und da sind wir und wir wissen nicht so recht, was wir tun sollen, ob er zufrieden ist oder nicht zufrieden. Das ist das falsche Bild. Das Bild, das sich dann eröffnet, ist, dieser Gott ist ein ganz persönlicher Gott, mit dem man persönlich umgehen kann. Mose, da steht dann, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Muss man sich vorstellen. Von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. So persönlich, so nahe kam Gott seinem Volk. So nahe kommt Jesus uns. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid nicht meine Sklaven, ihr seid meine Freunde. Kann man nachlesen, zum Beispiel Johannes Evangelium, wo das geschrieben steht, ihr seid meine Freunde, wo Jesus seine Jünger so bezeichnet. Ja, dieser lebendige Gott kann in unser Leben eingreifen. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, ganz konkret. Die Christen haben Gemeinden gebildet, sie waren aber immer auch unter Angriff, unter Druck, erlebten viele Schwierigkeiten. Und ich nehme ein Beispiel, wo es auf zwei Seiten gehen kann. Das Beispiel, da war Paulus mit seinen Mitarbeitern in der Stadt Philippi, hat das Evangelium verkündet, Menschen kamen zum Glauben an Jesus und dann wurde er ins Gefängnis geworfen. Unschuldigerweise und zwar auf eine brutale Weise eingekerkert, eingepflockt, auch wirklich festgeschraubt, in einem total jämmerlichen Zustand. Auch hier, sie konnten sich selbst nicht befreien. Eine ausweglose Situation und dann hat Gott eingegriffen, hat ein bisschen spezielles Erdbeben in Bewegung gesetzt und Paulus und seine Mitarbeiter wurden frei. Also Gott kam. So ein Beispiel, das uns vor Augen geführt wird, er kann ganz konkret eingreifen. Aber der gleiche Paulus erlebte auch, dass Gott nicht so eingreift, wie er es eigentlich wollte. Er hatte ein Leiden. Wir wissen nicht genau, was es war. War es sein starkes Augenleiden? Weil er hat einmal gesagt, wenn ich euch einen Brief schreibe, ich schreibe ja nicht selber, ich diktiere ihn. Aber die Unterschrift hat er dann selber geschrieben und gesagt, mit welchen großen Buchstaben ich schreibe. Also er hat offenbar ein Augenleiden gehabt, wissen aber nicht genau, was es wirklich war. Auf jeden Fall, er hat ein Leiden und dann hat er Gott angefleht, ihn davon zu befreien. Ich habe den Herrn gebeten, dass er mich dann befreit und jedes Mal sagt er, nein, ich befreie dich nicht. Gott hat ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in der Schwachheit. Auch in dieser Schwachheit, in diesem Leiden, sagt Gott, du liegst mir am Herzen. Du liegst mir am Herzen. Ich bin bei dir, ich gebe dir Kraft, das zu tragen. Ich kann dich gebrauchen, auch mit diesem Leiden, das du mit dir herumträgst, das da ist. Ja, wir liegen Gott am Herzen. Und er kümmert sich um unsere Anliegen. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber er kümmert sich um unsere Anliegen. Ich habe mit Theo Eberli darüber gesprochen, er hat mir auch ein Beispiel erzählt. Und dann hat er einen ganz passenden Gedanken formuliert. Theo, das musst du uns selber sagen. Komm.
Ja, das waren immer ganz besondere Momente. Ich habe mehrmals in kleineren Kommissionen in der Öffentlichkeit gearbeitet und dort hat man sehr große Herausforderungen, dass man plötzlich muss man von den Leuten Beträge einfordern, respektive erklären, wieso man zum Beispiel solche Bauvorhaben macht und wieso sie so viel kosten. Und dann gibt es immer eine Pro- und eine Kontraseite. Das ist das, die Sache mit dem Geld. Dann gibt es aber auch juristische Fragen. Darf man dem das geben oder darf man dem das nicht geben? Das sind immer so schwierige Fragen. Und als ich das im Vorstand saß, gab es immer Leute, die haben gesagt, ja, was meint ihr, wem können wir das verkaufen und mit welchem Anwalt sollen wir das besprechen und werden die uns das vielleicht abkaufen? Da war immer eine gewisse Angst in der Luft, respektive im Rücken der Leute. Und einmal musste ich mich stark fassen, haben sie mich angeschaut und Theo, was hast du für eine Meinung? Dann habe ich gesagt, ich kann euch eins sagen. Ich habe auch schon etliche Schwierigkeiten erlebt. Und ich kann euch sagen, ich habe einen Anwalt da oben. Der hat immer Sprechstunden. Der hat immer Sprechstunden und das Schöne ist, der kostet nichts. Man darf auch mehrmals zu ihm kommen und er gibt Antwort und er hilft einem zum Recht. Und dann war mal eine Versammlung, das war recht schwierig, also wir dachten, es sei recht schwierig. Und da ging es auch ein bisschen um viel Geld. Und dann mussten wir das Geschäft verkaufen. Und alle hatten Angst gehabt vom Vorstand, da gibt es dann jetzt eine richtige Opposition im Raum. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe sehr intensiv gebetet für diese Versammlung. Und ich kann euch sagen, es hat sich kein Mensch geregt. Es war eine Totenstille und alle haben zugenickt und es ging um recht viel Geld. Und im Nachhinein sind zwei Kollegen zu mir gekommen und haben gesagt, Theo, wie hast du das gemacht? Dann habe ich gesagt, das ist jetzt eben mein Anwalt oben, der hat sich jetzt eingeschaltet. Und für mich war immer sehr wichtig, dass man mit den Leuten offen und ehrlich über die Tatsachen und über die Beträge spricht. Und da muss ich sagen, dieser Herr im Himmel, das ist der Anwalt, der arbeitet oben, der arbeitet gratis und der arbeitet rund um die Uhr und der ist sehr zuverlässig.
Wow. Das ist ein biblischer Begriff. Fürsprecher, Anwalt. Wir kommen ja von Auffahrt her. Die Erinnerung, dass Jesus aufgefahren ist, zurückgekehrt zum Vater. Und jetzt steht öfters in der Bibel, er setzte sich zur Rechten des Vaters. Das ist symbolisch gemeint, zur Rechten, das heißt ausgestattet mit der ganzen Vollmacht, mit allen Rechten. Und da ist Jesus nicht passiv. Seine Aufgabe ist es für sich, für seine Gemeinde zu schauen. Deshalb der Gedanke, wir liegen ihm am Herzen, wir dürfen bei ihm Zuflucht nehmen. Auch in großen Niederlagen, wo wir den Eindruck haben, das läuft jetzt völlig daneben. Es war so, als Stephanus, ein Jünger von Jesus, gesteinigt wurde, wegen seinem Glauben wurde er zu Tode gesteinigt und dann, als er auf die Knie sank und starb, waren seine letzten Worte: Ich schaue auf zum Himmel. Und jetzt kommt dieser Ausdruck: Ich sehe Jesus zur Rechten des Vaters. Er wusste, auch wenn ich jetzt sterbe, sinnloser Tod eigentlich noch in jungen, blühenden Jahren, aber da ist Jesus, der auf mich wartet. Er schaut zu meinem Recht. Was für ein Vorrecht, mit Gott auf diese Art und Weise per Du sein, wie Mose zum Ausdruck bringt, ein Freund, mit dem man das Leben teilen darf. Ja, er ist da, er kann einfach Hindernisse im Leben, Schwierigkeiten wirklich auf die Seite räumen. Aber jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Das allergrößte Hindernis, die allergrößte Schwierigkeit in unserem Leben ist die Vergänglichkeit und der Tod. Alles andere kann man vielleicht noch irgendwo menschlich auch versuchen zu lösen. Aber hier müssen wir endgültig kapitulieren. Wisst ihr, wir alle haben in unserem Leben unsere Wunden, unsere dunklen Schattenseiten, beziehungsweise die Wolken, die da sind, vielleicht eine Familiensituation mit einem Kind, vielleicht etwas, also jedes könnte sagen, ja, ich bin eigentlich mit meinem Leben doch noch recht zufrieden, aber hier ist ein Punkt, das ist nicht gut. Und das gehört zu unserem Leben. Leid und Vergänglichkeit, die sind da. Und jetzt kommt gerade in diesem Leid, in diesem, ja, das, was wir eben erleben an Schweren, kommt das Wirken Gottes auf unübernatürliche Weise. Dass da ein Trost ist, eine Hilfe, eine Hoffnung. Ich denke hier zum Beispiel an Texte, ich lese euch zwei Texte vor, die einfach dieses Übernatürliche beschreiben. In großer Not, in großer Trauer. Gelobt sei Gott, unser Vater, des Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das müssen wir ihm schon noch etwas wirken lassen. Was ist das Wesen Gottes, das hier beschrieben wird? Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Das kann man menschlich nicht beschreiben. Das ist übernatürlich, was Gott wirkt, selbst in großer Trauer, in ganz unverstandenen Führungen, in riesiger Not. Und da könnten jetzt Tausende und Tausende von Menschen nach vorne kommen und sagen, ich habe das erlebt. Ich habe etwas ganz Schlimmes erlebt, eben ein unerklärliches Ereignis, ein Todesfall. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, weil es so endgültig ist, so unabänderlich. Und dass Gott dann eingreift mit seinem Trost, seiner Barmherzigkeit. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je verstehen kann. Wir können es nicht erklären. Wir können es einfach nicht erklären. Ich kann es von mir selber nicht bezeugen, weil ich noch nie mit jetzt wirklich so einem, ganz persönlich mit einem Todesfall konfrontiert wurde, der so nahe ging. Eigenes Kind oder Ehepartner. Aber ich weiß eben von Menschen, die das selbst in riesiger Not bezeugen können. Ich habe etwas erlebt, das ich mir nicht vorstellen konnte. An Beistand, an Wirken Gottes. Und wisst ihr, dann kommt eben diese Tatsache, Jesus räumt dieses letzte für uns unüberwindbare Hindernis auf die Seite. Er räumt den Tod auf die Seite. Das ist jetzt nicht einfach ein schöner Gedanke, sag ja, der gefällt mir noch, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein ewiges Leben gibt. Ich glaube daran, weil er einfach so schön klingt. Nein, es ist wahr. Es ist wahr. Jesus spricht so viel davon. Wir haben das letzten Sonntag schon etwas beleuchtet. Er ist auferstanden. Er ist zurückgekehrt zum Himmel. Und er hat seinen Jüngern versprochen, ihr werdet einmal bei mir sein. Der Erste, dem er das so ganz konkret dann zugesprochen hat, war der Verbrecher, der mit ihm am Kreuz starb. Ein verkorktes, total verkorktes Leben. Und dann spricht er zu ihm und sagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Es ist jetzt, dein verkorktes Leben ist jetzt hier zu Ende, aber das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Deshalb dieses riesige Hindernis, diese Mauer, die wir nicht beseitigen können, da steht ein Name über alle Namen, der es kann. Es ist Jesus. Von Gott gesandt. Er kann die Last unseres Lebens, die Schuld vor Gott, kann er vergeben. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Er kann uns vollkommene Vergebung zusprechen. Das können wir ja selber auch nicht. Das ist schon eine Hürde, die wir nicht nehmen können. Die Vergebung, dieses Reine, dieses Persönliche, das wir dann vor Gott pflegen dürfen. Wir wissen, eigentlich sind wir nicht für die Vergänglichkeit geschaffen, oder? Es stört uns, dass wir alt werden. Ja, weil Gott hat eigentlich das Ewige in uns gelegt. Und deshalb ist der Tod so etwas Schreckliches, etwas Dunkles. Er will das eigentlich nicht. Und weil wir ihm am Herzen liegen, sandte dieser lebendige Gott, der Gott des Trostes, Jesus. Und die Zusage eines zukünftigen, vollkommenen Lebens. Wir liegen ihm am Herzen. Wie steht es dann, wenn das diese Welt beschrieben wird? Und Gott selbst wird ihr Gott sein. Also noch einmal dieses Persönliche, wenn dann Menschen in die Ewigkeit kommen. Und dann kommt einfach dieser Trost nochmal. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wer sich ein Leben hier wünscht ohne Tränen, der wird enttäuscht. Es gibt immer wieder Situationen, wo Tränen fließen. Hier jetzt sehr intensiv fließen. Gott wird diese Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid mehr. Kein Geschrei über schwere Lebenssituationen. Kein Schmerz mehr. Weil das Erste ist vergangen. Das Erste ist dieses Leben hier. Ist noch von all dem, was jetzt nicht mehr sein wird, gekennzeichnet. Aber es wird dann nicht mehr sein. Das ist die tragende Brücke, die uns durch dieses Leben hindurchträgt. Mit all den Tränen, mit all den Wolken, mit all den Nöten und Schwierigkeiten. Aber so wie Gott damals das Volk Israel in die Freiheit führte, einfach bewiesen hat, mir gehört wirklich alle Macht, wird er dieses neue Leben anbrechen lassen. Es wird einmal über alles strahlen. Und ich klammere mich an diese Worte, an diese Zusagen Gottes. Das ist für mich wie eine Brücke, die einfach durch die Stürme des Lebens führt, durch alle Nöte führt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das ist ja das, was wir oft nicht einordnen können. Letzten Sonntag waren wir noch zusammen, haben ein schönes Fest gefeiert, waren fröhlich zusammen. Und nur eine Woche später steht alles auf dem Kopf. Niemand weiß, was auf ihn zukommt. Niemand weiß, was ihm noch begegnen wird. Und dann diese Brücke, dieses feste Fundament von Gottes Aussagen. Ich bin bei dir. Ich bin jetzt hier in diesem Leben bei dir. Ich begleite dich. Ich bin dein Trost, auch in schwierigen Situationen, auch in ungelösten Herausforderungen. Ich bin bei dir. Du liegst mir am Herzen. Aber dann dieses ganz Große. Ich habe den Tod überwunden. Du wirst einmal eine ganze Ewigkeit leben dürfen. Leben mit völlig neuer Perspektive. Und an diesen Zusagen halte ich mich fest. Und ich möchte euch das, und ich weiß, es sind jetzt ganz schwache Worte, aber einfach zurufen. Deshalb brauchen wir einander. Gerade in diesen schmerzvollen Situationen merkt man, wie wir einander brauchen. Wie wir die Unterstützung brauchen, wie wir das Gebet brauchen, um durch diese Zeit hindurchzugehen. Ich sage jetzt nicht einfach billig, Zeit heilt Schmerzen, stimmt schon ein Stück, aber das ist nicht das, was ich sagen möchte. Sondern ich möchte jetzt auch euch als Gemeinde aufrufen. Leo und Maria haben hier Anschluss gefunden, gehen hier ein und aus und wir möchten sie begleiten. Wir möchten für sie beten, ich möchte euch das aufs Herz legen, gerade in der nächsten Zeit, dass Jesus einfach, dass sie das ganz stark erleben dürfen. Dass die Eltern das ganz stark erleben dürfen. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröste. Das Ereignis können wir nicht rückgängig machen. Wir können es auch nicht erklären. Ich gehe gar nicht auf die Warum-Frage ein. Das bin ich völlig überfordert. Aber ich halte mich fest, dass da ein lebendiger, starker Gott ist, der trösten kann, der Anteil nimmt an unserem Leben. Amen.